alle, die jetzt dann wieder mit Menschen in Berührung kommen, viel Erfolg. Bekannten Retreat-Kontrast-Effekt, der aber diesmal ja vielleicht auch ganz anders ausfällt. Weil, also wir haben uns zwar viel mit unserer Innenwelt beschäftigt, aber ja auf eine Art und Weise, die schon auch schön nach außen wirken kann. Also das ist auch vielleicht ein guter Test. Bisher ging es mir jetzt in diesem Retreat wirklich um euer Ich oder ging es ums Tama und um die Ausweitung eures Herzens. Und es gibt da also ein bisschen eine Wegzehrung, möchte ich euch noch mitgeben. Und die eine Aussage von Buddha passt da auch ganz gut. Die ist jetzt aus der gruppierten Sammlung 56-26. Ein Zitat daraus. Der Buddha spricht wieder mal die Mönche an, das war halt sein Hauptpublikum. Aber ich denke, ihr könnt euch da auch alle angesprochen fühlen. Mönche, die, für die ihr Mitgefühl habt und die euch zuhören, da muss ich gleich was, ich habe das so gut gemeint, wollte ich da die Übersetzung ein bisschen vereinfachen und jetzt ist mir dann aufgefallen, dass das vom Buddha vielleicht zutreffend war, weil er sagt, die, für die ihr Mitgefühl habt und die denken, dass man euch zuhören sollte. Und zwischen denken, dass man jemandem zuhören sollte und ihm tatsächlich zuhören, kann ja ein großer Unterschied bestehen. Also die, für die ihr Mitgefühl habt und die sich manchmal denken, dass man euch zuhören sollte, die solltet ihr unterrichten, vertraut machen und etablieren in der Vorgehensweise, um einen Durchbruch zu den vier edlen Wahrheiten, wie sie wirklich sind, zu erreichen. Es wird vielleicht schwer, dann beim Weihnachtsessen der Vorträge zu halten und alle von den edlen Wahrheiten zu überzeugen. Aber das muss ja nicht immer auf der verbalen Ebene passieren. Ihr könnt ja vielleicht auch einfach euer Verständnis mit nach Hause nehmen und dort wirken lassen im Kreis eurer wichtigsten Menschen. Und die dadurch vielleicht auch ein bisschen damit vertraut machen, was das heißt, wenn ein Mensch weiß, was Dukkha wirklich ist. Wenn ein Mensch nicht mehr die Ursache für das Dukkha im Verhalten der Mitmenschen sieht, sondern in der eigenen nicht korrigierten Sichtweise der Dinge. Kann ja durchaus sein, dass der eine oder die andere Verwandte, Bekannte dadurch auch inspiriert wird, sich zu überlegen, ja, was macht der, die denn da immer im Buddha-Haus, der ist ja plötzlich so entspannt, so kennen wir den gar nicht. So möchte ich auch sein. Oder da weht mir eine Ahnung von etwas Friedlichem ins Gesicht, da möchte ich mehr drüber erfahren. Wer weiß, vielleicht seid ihr damit der Startpunkt für einen irgendwo in der Welt für einen Durchbruch zu einem Verständnis der vier edlen Wahrheiten? Kann sich, denke ich, auch über den engsten Kreis hinaus auswirken. Wir leben ja gerade in einer Zeit, in der leider wenig Verständnis dafür haben, was Dukkha wirklich ist, dass Dukkha von Verlangen kommt. Viele Menschen denken sich, Dukkha kommt davon, wenn man nicht alles hat, was man sich nur im Entferntesten wünschen kann. Und man kann sich viel wünschen und können mittlerweile auch, zumindest wir hier in dieser Gegend des Planeten, wir können uns auch wirklich fast alle diese verrückten Wünsche erfüllen. Also vielleicht auch nicht, dass da jetzt irgendein globaler Aktionismus ausbrechen muss, aber wir können uns vielleicht darüber freuen, dass wir da auch einen Beitrag leisten. Also ihr habt da auch ein schönes Projekt gestartet mit Meditation for Future, hängt unten auch ein Zettel. Vielleicht auch nochmal interessant, sich das durchzulesen für die, die sich dafür interessieren. Das ist sicher auch Informationen Internet, wo man sich mal informieren kann. Finde ich eigentlich eine ganz tolle Idee. Eine schöne Möglichkeit, unser Mitgefühl auszudrücken, auch wenn wir gerade niemanden zur Hand haben, den wir trösten können oder dem wir was Gutes tun können. Wir können unsere Weisheit entfalten. Das ist eigentlich ein ganz fundamentaler Baustein in diesem Mitgefühlsgebäude. Zur Weisheit möchte ich euch auch was mitgeben, und das ist auch was für mich auch persönlich rührendes, weil das eine der Lieblingsmetaphern meines Mönchlehrers aus Sri Lanka war, der ja vor kurzem auch verstorben ist, aus der blockierten Sammlung im Viererbuch 145. Und der Buddha spricht hier von vier Arten des Lichts. Es gibt vier Arten des Lichts: das Licht der Sonne, das Licht des Mondes, das Licht des Feuers und das Licht der Weisheit. Und von diesen vier Arten des Lichts ist das Licht der Weisheit das hervorragendste. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass das Licht, dass die Weisheit irgendein mystisches Licht ist, das uns erleuchtet oder so irgendwas, sondern dass, da kann man eine ganz feinsinnige Metapher drin entdecken. Und zwar, also das Licht der Sonne, das Licht des Mondes, das Licht des Feuers, also jetzt, oder im übertragenen Sinne des elektrischen Stroms, das gehört ja da auch irgendwie zum Feuerelement dazu. Das ist das, das uns normalerweise befähigt, die Welt zu sehen. Also Licht, unter Licht verstehen wir das, was irgendwie das Sehen möglich macht. Und für den Buddha ist die Weisheit auch etwas, was uns das Sehen möglich macht. Ja, es ist kein Licht im physischen, normalen Sinne, sondern etwas, was uns eine Sichtweise geben kann. Und mein Mönchlehrer, ehrwürdige Jnananda, der hat das dann noch so ein bisschen ausgeweitet, hat sich ein Bild ausgedacht, wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt im Kino und alles ist schön abgedunkelt und dann läuft halt vorne auf der Leinwand dieser tolle Film und ihr sitzt da und seid ganz hingerissen und bei jeder spannenden Szene fiebert ihr mit und bei jeder romantischen Szene kriegt ihr Herzklopfen und bei jeder traurigen Szene müsst ihr euch dann mit Taschentuch aus dem Ärmel holen, die ihr lebt da voll mit. Dann passiert es aber dem irgendeinem Kinomitarbeiter unabsichtlich, dass er das Licht anmacht. Was passiert dann mit der schönen Kinovorstellung? Die hört nicht auf, aber sie verblasst in einem neuen Licht. Und so kann die Dramatik, die das Ich uns immer wieder beschert, und die, manchmal finden wir die spannend und finden wir die toll oder finden die romantisch, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich eine dauerhafte Vorstellung, die wir uns selber machen oder die wir uns selber geben, zu der, aber der Jnananda hat dann auch immer gesagt, der Film entsteht eigentlich im Kopf des Zuschauers und nicht irgendwo in der Kamera des Kameramanns oder am Schneidepult oder nicht im Kopf des Drehbuchautors, sondern im Kopf des Zuschauers. Wie alles im Leben. Ne? Wenn ich euch dann, wenn man euch beim Rausgehen fragen würde, was war der Inhalt dieses Kurses, und man würde sich die Antwort von jedem Einzelnen aufschreiben, dann wäre man wahrscheinlich auch verwundert, wie viele verschiedene Kurse hier gleichzeitig gehalten werden können. Also nicht ich habe den Kurs gegeben, sondern ihr selber habt euch einen Kurs daraus gemacht, was hier an Schallwellen aus meinem Mund rausgekommen ist. Und ich finde, das ist eine Metapher, die man wirklich auch mitnehmen kann, die man im Alltag, an die man sich immer wieder erinnern kann. Wenn ihr egal in welcher Situation seid, schaltet einfach das Weisheitslicht ein. Und dann ist nicht plötzlich Filmriss und man schwebt irgendwie im Nichts. Aber vielleicht ist alles plötzlich nicht mehr so furchtbar dramatisch, wenn man sieht, wenn man sich daran erinnert, dass man schon mal wirklich gefühlt und verstanden hat und vielleicht ein Zugang dazu immer noch möglich, was Dukkha eigentlich ist. Dass unser Problem nicht ist, dass die Welt uns nicht die Gefühle beschert, die wir haben wollen, sondern dass wir glauben, der sind, der zu sein, die zu sein, um die sich die ganze Welt dreht. Wenn wir das loslassen können, dann das ganze Leben eigentlich sehr friedlich und sehr still. Ohne dass wir den Film irgendwie verdammen müssen. Wenn man weiß, was ein Film ist, dann ist es auch kein Problem mehr, sich in einem Kinosaal wiederzufinden, solange man sich daran erinnert, die Dinge nicht so ernst zu nehmen. Ich weiß, man soll nicht nach Vergeltung suchen, aber eine kleine Revanche habe ich noch vorbereitet. Also, habt ihr mich jetzt 4 Tage lang mit euren Fragen beglückt? Und jetzt drehe ich den Spieß mal um. Und jetzt habe ich noch 4 Fragen an euch, die der Buddha mal gestellt bekommen hat von einem Dämonen. Der hieß Alavaka und hat gedroht, wenn der Buddha ihm die Fragen nicht beantworten kann, ihn würde ihn bei den Füßen packen und über den Ganges schleudern. Also so weit gehe ich jetzt nicht. Müsste ich auch weit werfen, wenn ich über den Ganges schleudern wollen würde. Ich glaube, das wäre auch nicht im Rahmen meiner Mönchsregeln, sowas zu machen. Es geht jetzt auch nicht darum, dass jemand vielleicht sich jetzt heimlich freut, weil er die Lehre die schon mal gelesen hat und jetzt auf jede Frage sofort die richtige Antwort aus der Pistole schießen kann. Weil auch das sind Fragen, auf die gibt es nicht eine richtige Antwort. Es gibt dann, ich werde die dann immer verraten, eine, was halt der Buddha geantwortet hat, aber ich denke, das sind Fragen, die sich zu stellen einfach lohnenswert ist. Welcher Reichtum ist der beste? Vorschläge?
Weisheit zu besitzen.
Weisheit?
Nichts zu besitzen.
Nichts zu besitzen. Okay. Noch Vorschläge?
Den Lichtschalter dafür.
Liebe Mütter.
Müsst das auch nicht alle sagen, ihr könnt es euch einfach nur selber mal die Frage mitnehmen. Reichtum ist ja ein bisschen das, womit man sich etwas leisten kann, etwas kaufen kann, was man gerne möchte. Wenn wir in der Dhamma-Praxis was haben wollen, sagt man so in Ruhe, das darf man nicht, aber vorher darf man schon, dürfen die Bahn erreichen wollen. Und wenn ihr das wollt, dann braucht ihr Vertrauen, um den ganzen Weg überhaupt gehen zu können. Das ist die Antwort, die der Buddha hier gibt. Vertrauen ist der beste Reichtum hier. Welcher Sache nachzufolgen bringt Zufriedenheit?
Keine.
Dammer?
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Welcher Sache nachzufolgen bringt Zufriedenheit?
Ist das mal eine Sache?
Ja, also könnte man schon auch, so ist die Frage gemeint, dass das auch
an Dinge
gedacht. Ja, oder halt welches Phänomen?
Ich glaube, bei der Metapher des Weges bleibt, dass man immer wieder dorthin zurückfindet, auch wenn man sich da verirrt.
Soll ich sagen?
Wenn es einem gelingt, von den sinnlichen Begierden loszulassen.
Aha. Ja, super. Wenn man dem nachfolgt, dieser Spur des Loslassens. Ja, ihr könntet eigentlich jeden Aspekt des Dhamma nennen, weil das ist tatsächlich Dhamma. Dhamma nachzufolgen bringt Zufriedenheit, ist eigentlich logisch. Vielleicht eine Frage nach hinten an die Küche. Was ist wirklich der süßeste Geschmack? Was ist wirklich der süßeste Geschmack?
Wahrheit.
Okay. Tiramisu. Mit Himbeer.
Die bewusste Anwesenheit ist jetzt zu sein einfach.
Okay.
Freiheit.
Na?
Freiheit.
Freiheit ist der süßeste Geschmack. Noch was Süßeres. Oder was anderes Süßeste. Ibana. Sie denken alle schon in eine ähnliche Richtung.
Metta?
Geht es mehr so in die Tiramisu? Ja, so ein bisschen, oder? Metta ist das Tiramisu im Dhamma. Mit Himbeeren. Richtig schön cremig. Ja,
Metta ist das.
Ja, das hatten wir jetzt schon zweimal.
Was ist
interessant?
Herzensfrieden?
Herzensfrieden. Noch Vorschläge?
Hier zu sein.
Aha.
Gleichmut.
Ja, so ein ganz zarter Geschmack. Das Süße. Nicht schlecht.
Was hast du gesagt?
Edle Freundschaft.
Wir gehen da mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn zwei das Geile sagen. Habt ihr es euch erinnert? Habt ihr es schon mal gehört?
Hast du mal deinen offenen Arm?
Genau. Also Wahrheit, Satya ist das süßeste Geschmack. Beziehungsweise Also Wahrheit heißt jetzt nicht unbedingt nur, dass man die Mama nicht anlügt, sondern wir haben ja jetzt hier im Rahmen des Kurses die Wahrheit über Dukkha und das Entstehen von Dukkha und die Auflösung von Dukkha und den Weg zur Auflösung von Dukkha kennengelernt. Gleich vier Wahrheiten, also quasi vier Geschmacksrichtungen des Dhamma, die alle eben die Süße jedes weltlichen Geschmackes überschreiten können. Also wenn man da mal so die Ahnung bekommt dafür, was der Buddha meint, was das anhaften Dukkha ist. Das heißt ja immer, wenn man es richtig macht, muss man nie Dukkha haben. Es geht ganz ohne. Ja, das ist doch köstlich. Und eins haben wir noch. Jetzt die sich erinnern, bitte erstmal nichts sagen. Das war jetzt ein bisschen schwer zu übersetzen. Wie zu leben oder welches Leben nennt man bestes Leben?
Bestes?
Bestes.
Hier und jetzt.
Ohne Anhaften.
Ohne Anhaften. Es wird wärmer.
Und Freiheit.
Die Freiheit, ja.
Loslassen.
Ja. Ja.
Reparat.
Ja. Ja. Ja, natürlich nicht schlecht. Was braucht man dazu, um in Freiheit wie ein Allerhand ohne Aufgreifen zu leben?
Folgen ist der Buddha lernen.
Und was entwickelt sich dann? Was denkt ihr, warum habe ich jetzt gerade das ausgesucht?
Was hast du gesagt?
Weisheit, hat er gesagt. Das war ein Zufall. Dass der Weisheit vorkommt. Also in Weisheit leben nennt man bestes Leben. Und das ist vielleicht auch ein schöner Schlusssatz. Auch eine persönliche Note, vielleicht für die, die unterwegs schon gebangt haben, dass sie sich jetzt ganz auflösen müssen, also loslassen, dass ihr in ihrem Ich nichts übrig bleiben darf oder so irgendwas. Also lebt ruhig weiter, in Dhamma, in Weisheit, weil das ist das beste Leben. Die beste Lebensqualität kommt davon, dass man das Leben begriffen hat und sich dieses unnötige Dukkha einfach erspart. Muss nicht sein. Okay. Kommt es nach der Nachspann vom Kinofilm? Dankesagungen an dich gesinnen, dass du so schön die mit deinen Yoga-Übungen das bereichert hast. Und das Hausteam, das wie meine Mama immer gesagt hat, wie eine gute Hausfrau, nach einer guten Hausfrau merkt man nicht, dass sie da ist. Also ich bin eine Hausperson kann sein oder ist, dass man einfach immer das Gefühl hat, alles passt. Das habe ich damit gemeint. Und man hat wirklich, also es hat alles super gepasst und ich denke, wir konnten uns alle voll auf die Inhalte, unsere Meditation, unsere Achtsamkeit konzentrieren. Und haben gar nicht gemerkt, dass ihr da einfach eine Riesenleistung auch reinsteckt, damit uns das möglich ist. Und das ist eben eine doppelte Leistung, das so leichtfüßig zu machen, dass wir gar nicht mitkriegen, dass das Ganze für jemand anderen auch noch eine Riesenarbeit ist. Ja, also vielen Dank an alle, die da quasi hinter den Kulissen uns das so gut ermöglicht haben. Danke natürlich euch allen für jeden Moment Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Habt ihr nicht für mich gemacht, sondern für euch selber, für die ganze Welt auch ein bisschen, für das Weiterleben dieser wunderbaren Lehre. Wenn wir die nicht am Leben erhalten, dann sind wir die Letzten, die das jetzt praktizieren. Was sagt man sonst? Wie das vergessen? Für wen vergessen? Herr Kema können wir natürlich danken dafür, dass es das gute Haus gibt. Dem ganzen Verein, Bartiniana Budi, auch, dass wir jetzt hier in dieser schönen neuen Halle sitzen können. Ist ja auch ein Luxus.
Das war Andreas' Idee für Umbau.
Okay.
Das wissen viele. Er war hinterher in der Stelle.
Stimmt. Also, danke, Andrea, wo immer du jetzt bist. Könnte er ausrichten. Wir uns freuen, dass sie das geschafft hat.